willkommen bei Hauptsache Grooved. Wir sind Andy.
Und Dustin.
Und wir sind mit ganz viel Herzblut professioneller Bassist.
Und Schlagzeuger.
Und natürlich Musikcoaches in der Grooves & More Schlagzeugschule und in Andys Basecamp. Egal, ob du gerade erst loslegst oder schon lange Musik machst, wir teilen jede Woche Tipps, Erfahrungen und Stories aus unserem Musikerleben mit dir. Und in dieser Folge wollen wir dir ein paar unserer Lieblingsmusiklehrwerke näher bringen, die uns zum Teil auch geprägt haben und in der Entwicklung begleitet haben, denke ich, wenn ich da das sage, spreche ich für uns beide. Aber erstmal, hey, Dustin, wie geht's dir?
Moin, ja, ganz gut eigentlich, selbst.
Ja, nachdem ich jetzt den Intro-Text beim 7. Versuch endlich halb fehlerfrei über die Bühne gekriegt habe, geht's mir eigentlich ganz gut.
Ja, stark. Ja, stabil.
Ja, das, guten Morgen.
Beruhigt dich das, wenn ich für YouTube filme, dass ich diese sogenannte Hook, also die ersten 12 Sekunden, ich glaube, also an schlechten Tagen mache ich das 30 Mal, bis ich das so habe, wie ich das möchte.
Ich glaube, das ist das erste Mal heute, ne? Also, das ist mir seitdem wir gesagt haben, komm, wir machen das, ich probiere das einfach mal, hat das eigentlich immer, waren das alles First Takes, ne? Aber ja, heute war die Melodie zu Ende und ich habe erwartungsvoll in die Kamera geguckt und dann so, ach, ich wollte ja noch was sagen. Ja. Und dann habe ich angefangen und irgendwie, naja, tja.
Der Zahn der Zeit.
Der Zahn der Zeit.
So fängt's an.
Auf jeden Fall.
Ja. So, ne?
Ach nee.
Ja, was geht sonst so bei dir? Was machst du gerade? Was gibt's Neuigkeiten? Gibt's was anzukündigen, zu verkünden?
Nee. Also ich bin gerade in so einem kleinen, so man hat ja immer so unterschiedliche Phasen. Ich bin gerade irgendwie in so einer Phase, wo ich versuche, mich aus dem Loch zu schaufeln, um wieder zu sehen, in welche Richtung es denn weitergehen soll.
Genau. Ja. Kennt wahrscheinlich auch jeder von sich selbst, ne? Dass es immer mal Phasen gibt, wo es einem einfach leicht fällt. Egal jetzt, was man so macht, ne? Job, Privatleben und alles dazwischen. Und dann gibt es auch mal Phasen. Da ist es halt mal, fühlt sich nicht so leicht an. Oder man ist ein bisschen auf der Suche nach dem nächsten großen Ding. Kann ich auf jeden Fall, ja, wie sagt man zu Neudeutsch? Ich habe jetzt gerade das Anglizismenschwein nicht hier, aber ich kann auf jeden Fall relaten. Genau. Ja. Ich komme immer mehr auf den Geschmack des, ja, wie sagt man das denn, des Gärtners sozusagen. Wir haben jetzt in der neuen Wohnung unseren Garten und haben ja über die letzten Wochen immer mal so ein bisschen, ein bisschen Zeit da reingesteckt und die Wiese fängt endlich an zu wachsen und das freut mich. Jeden Morgen gucke ich jetzt aus der Küche raus und gucke und sehe, ach, guck mal, da ist auch schon wieder was sozusagen, wie sagt man denn, aufgekeimt, gesprossen, keine Ahnung. Genau, aber man sieht jetzt, da wo Wiese gesät ist, fängt die Wiese auch an zu wachsen. Dann haben wir ja ein Kletter- und Schaukelgerüst bestellt und angefangen, das aufzubauen. Was ist bisher von, sagen wir mal, mäßigen Erfolg geprägt. Also es ist gar nicht mehr so viel aufzubauen, aber irgendwie die Teile jetzt miteinander so zu verbinden, das ist einfach der Wahnsinn. Ich weiß auch gar nicht, warum der Hersteller so gut bewertet ist. Also die Teile waren so ungenau gearbeitet. Also stellenweise auf, keine Ahnung, so eine, wie lang sind diese Latten da? Ich sage jetzt einfach mal so 2,50 Meter und dann ist da irgendwie aber Fehlertoleranz von bis zu 3 Zentimetern. Aber du hast dann...
Also das ist schon einiges.
So, und
aber alle Teile fertig gesägt oder was?
Ja, genau. Und dann musst du ja, also wir bauen im Grunde genommen wie so 3 Tippis als Standfüße, ne? So. Mhm. Und dann musst du da irgendwie aber so einen Mindestabstand halten, damit du da den Schaukelbalken zwischenkriegst. Ja, Prost Mahlzeit. Also wir haben dann irgendwann, glaube ich, die Anleitung einfach in die Tonne getreten und gemacht. Und dann quasi on the fly so angepasst, dass daraus ein Gerüst wird irgendwie. Also das war, also derjenige, der mir nochmal was über IKEA-Aufbauanleitungen sagt, der hat das dann noch nicht gesehen. Also das ist einfach, kannst du komplett in die Tonne treten. Also da schreibe ich, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben auch sowas wie eine schlechte Bewertung.
Das ist bei mir schon ein paar Jahre her. Ich erinnere mich, dass wir da hier, wie heißt denn der Laden hier, Holz von der Stein? Das ist schon etwas so Apotheke im Holzhandel, dass wir da irgendwie damals das gemacht haben und dann auch eigentlich ganz zufrieden waren, weil das auch also quasi Ich kenne jemanden, die haben quasi zeitgleich so ein Ding hingestellt, was halt deutlich günstiger war, wo aber das Holz irgendwie schon vor 5 Jahren quasi durch und verrottet war. Und unser Ding steht halt noch stabil so. Ne? Es ist immer so ein, aber hast du das auch mit so Haarankern irgendwie betoniert oder sowas? Oder?
Ja, pass auf, weil das alles so schräg ist, haben wir uns jetzt dazu entschieden, wir werden das noch betonieren. Aber wir werden diese Anker erst an das Gerüst schrauben, wenn wir sehen, also wir bauen das Gerüst gerade erst zu Ende auf, weil da passt halt kein Zentimeter, nix passt da. Das heißt, wir stellen das Gerüst hin, buddeln laut Anleitung quasi um diese Standfüße eben die benötigten Löcher, stecken das dann in diese Löcher rein und kippen da Beton rein. Das ist quasi der Flow, wie wir es jetzt machen werden, weil da halt kein Abstand passt. Also das ist auch wirklich geometrisch nicht möglich gewesen. Du hattest irgendwie so 3 Messpunkte und da waren Maßgaben und da hat nicht ein Maß gepasst. Und denkst du so, wie soll das denn gehen? Ich kann doch die Latte nur in 2 Richtungen drehen. Das geht doch nicht anders.
Es ist wie bei einer Band, wo alles rumpelt.
Ja, so, es war...
Fehlertoleranz zu groß ist.
Ja, also es war... es war trotzdem okay. Mein Schwiegervater war noch daran mitgeholfen. Wir waren also zu dritt. Wir haben das erstmal unsere Schwiegereltern dann mal bei uns zum Grillen eingeladen. Das war auf jeden Fall alles total toll. So viele Teile sind es nicht mehr, aber jetzt die Teile zusammen zu dengeln, das wird noch ein bisschen dauern. So ist
ja,
das.
Ja, cool. Ja, ich habe mir noch vorgenommen, ich habe hier in Andy's Basecamp so eine Tabelle mit quasi Mitgliederkonzerten und habe mir mal vorgenommen, wenn in der nächsten Woche, wenn das hier online geht, quasi Konzerte sind, dann verrate ich die hier mal kurz. Da sind ja auch viele Podcast-Hörer dabei. Mhm. Vorneweg natürlich Ralle, der am 16.05. mit Inside Soul, Rock und Blues in Hahn spielt beim hoa-festival.de auf dem Möbel-Ostermann-Gelände von 14 bis 15.30. Dann spielt mein Schüler Hermann noch mit den Silent Revenants Symphonic Metal in Gescha am 17.05. bei Vielfalt in Gescha rockt. Und der Manni, der spielt am gleichen Tag, auch am 17.05. mit seiner Coverband Viva La Vida Rock und Pop in Osburg auf der Kirmes, Festplatz Osburg ab 20.30. Also wer irgendwie Mucke gucken will, kann da vorbeigehen.
Ja, guck mal, bereite ich für nächste Woche auch mal eine Terminliste vor hier. Habe ich natürlich auch auf dem Online-Campus. Es war jetzt so, das noch vielleicht vorweg, bevor wir jetzt ins Thema reingehen, es war jetzt total super. Ich gucke irgendwie bei mir in die Community rein auf dem Campus und sehe, ach guck mal, Jana hat einen Gig gespielt. Ach guck mal, Britta hat die Jana beim Gig besucht. Ach guck mal, die haben sich da gegenseitig besucht. Ach, der Paul hat auch einen Gig gespielt und da waren ein paar Schüler. Also das ist schon cool. Schon habe ich total gefreut irgendwie. Wir waren halt anders verplant am 1. Mai. Sonst wäre ich auch zu einem der Gigs gegangen irgendwie. So funktioniert das mit den Connections irgendwie, ne?
Ja, genau. Und ich dachte halt, ne, dass man hier die Podcast-Community da ja mit einbinden kann. Ihr könnt uns also natürlich auch gerne eure Gigs schicken. So.
Na klar.
Hören ja ein paar Leute zu dann doch.
Ja, so 2. Also du
2 bis 3.
Genau. Okay, aber komm, jetzt mal ab ins Thema. Also ich möchte direkt sagen, Andreas hat das Thema vorgeschlagen. Unser Best-of-Musik-Lehrbücher. Und ich dachte so, Best-of, boah, ist ganz schön schwer. Ne? Also ich gucke hier so da. Also die Patrioleten können das jetzt sehen, glaube ich. Da hinten in der Ecke, dieser Haufen.
Ja.
Ja, das ist ein ganz, ganz kleiner Teil dieser Musiklehrbücher, die ich habe. ein ganz kleiner Teil. Und ich dachte, ja, best of. Und dann habe ich mich für heute, wie du gerade ja schon vorweggenommen hast, dafür entschieden, einfach jetzt mal ein paar Bücher rauszupicken, mit denen ich sehr viele Stunden verbracht habe, die einen großen Einfluss letztendlich auf meine Entwicklung genommen haben und die ich auch gerne im Schlagzeugunterricht immer wieder, rezitiere, wenn das richtig formuliert ist. Also die ich auch im Unterricht gerne verwende oder vielmehr die Systeme aus diesen Büchern, die verwende ich nach wie vor sehr gerne. Willst du mal einen Anfang machen oder hast du noch vorab noch was zu sagen?
Nee, ich habe das im Prinzip auch, dass ich eine leicht große Sammlung habe und das ist ja auch mit, ich sag mal, neue Bücher, das ist ja auch sehr inflationär geworden, seitdem das halt auch quasi E-Books sein können. Kommt ja quasi andauernd irgendwas Neues und so raus, ne? Und ich bin da eigentlich relativ ergebnisoffen rangegangen, habe dann aber auch festgestellt, okay, meine Top-Bücher sind eigentlich auch die ich teilweise einfach vor 20 Jahren schon quasi beackert habe. und immer noch hin und wieder beackere und auch im Unterricht und so überall gerne verwende, weil die einen natürlich irgendwie geprägt haben, weil es die Themen sind, auf die man Bock hat, weil das einfach gute Bücher sind, so, ne? Und auf der anderen Seite habe ich auch so viele Sachen im Regal, die es eigentlich vielleicht auch verdient hätten, ne? Aber zum Beispiel diese ganzen Transkriptionsbücher mit den Basslinien. Ja, gut, da kommt es jetzt drauf an, was denn deine Lieblingsband? Dann ist natürlich das Transkriptionsbuch von dieser Band, wenn es das denn gibt, ist dann das Ding für dich so, ne? Mhm. Und aber auch bei Büchern muss man immer sehen, ich sage meinen Schülern und Schülerinnen immer, auch gerade bei Büchern, dass sie da nicht zu gläubig sein sollen, weil wenn ich für jeden Fehler, der hier in so einem Buch drin ist, irgendwie einen Euro kriege, dann bin ich reich. So, ne? Also.
Oh ja, also ich nenne jetzt mal keine Namen. Also es gibt es ja nicht nur in der analogen Welt, sondern ja auch in der digitalen Welt. Und ich sag mal so, nur weil ein Anbieter eine große Größe hat, was so Bekanntheit angeht, heißt das nicht, dass die alles redaktionell sehr gut prüfen.
Ja.
Punkt. Wahnsinn. Wahnsinn. Also ne, im Vier-Augen-Gespräch rate ich Schülern auf jeden Fall auch tatsächlich von 2-3 Plattformen /Diensten wirklich ab, weil da die Fehlerquote so hoch ist, ja, dass du im Unterricht mehr Zeit mit Fehlerausmerzen verbringst, als mit sinnvoll vorankommen. Also das ist irre.
Ja, ich habe das auch manchmal, dass wenn Schüler sagen, hier, ich habe auf der und der Plattform hier Tabulatur gefunden oder so, dann sage ich immer, okay, lass uns einfach von vorne mal mit einem weißen Blatt selber anfangen, das ist irgendwie sinniger als als das andere zu tun. Und auf der anderen Seite muss man natürlich auch manche Bücher einfach im Kontext der Zeit sehen und ja, auch, dass manche Bücher einfach so alt sind, wo du den Plattenspieler noch langsamer drehen musstest und da hast du natürlich, sagen wir mal, es deutlich schwerer gehabt als jetzt heute. Ich jag das mal kurz durch die KI und isoliere mir die Basslinie. Ich habe das mit Transkriptionen, die ich vor 10 Jahren gemacht habe. Wenn mir das wichtig ist, dann gehe ich da jetzt immer noch mal drüber, bevor ich die vielleicht im Unterricht noch mal mache, weil man heutzutage einfach ganz andere Möglichkeiten oder so hat. Ne?
Und, absolut.
Ein Ding habe ich hier hinter mir. Er wirkte sich, wo ich einmal zeigen will, dass es so herrlich, das ist The Evolving Bassist, das ist so ein eher kontrabassmäßiges Standardwerk von Rufus Reed, könnte man sagen. Und das Beste an diesem Buch ist, dass direkt auf Seite 10 fängt das Buch quasi an mit dem Wichtigsten, was du als Kontrabassist wissen solltest. Ich zeig's mal für die Patreons, nämlich: Wie verstaue ich einen Kontrabass in einem Flugzeug? Und das Flugzeug sieht schon irgendwie aus wie aus dem alten James-Bond-Film da und dann steht der Kontrabass da quasi auf dem Kopf irgendwie, auf den Sitz geschnallt. Ja. Also wenn du das heute versuchst, wirst du erschossen in so einem Flugzeug im besten Fall. Ne? Und das ist so, also wie gesagt, manche Sachen muss man halt im Kontext der Zeit sehen. So, jetzt aber los. Mein Lieblingsbuch ever, Standing in the Shadows of Motown, als riesen James Jamerson Fan, natürlich irgendwie für mich so ein Standardwerk, wo man auch nie mit fertig wird. Und das Krasse ist eben, dass also Jamerson wird ja, also ist auch mein am häufigsten gegebener Workshop und der wird auch nicht umsonst immer bei diesen Abstimmungen immer noch auf die Nummer 1 gewählt bei den Bassisten, weil der ja so dieses Ding der E-Bass war ganz jungfräulich und hat es direkt auf ein Niveau gehoben, was quasi auch heute noch aktuell ist. Und wenn man sich dann anguckt, dass Leute wie Paul McCartney, John Entwistle von The Who, Pino Palladino, Geddy Lee, Chuck Rainey, da sind so viele Bassisten, Marcus Miller, Anthony Jackson, David Hungate, alles Leute, die wir teilweise auch schon hatten. Und es ist wirklich total krass, dass man sieht, aus welchen unterschiedlichen Genren, und sei es die Studio-Welt oder die Live-Welt, die Rock-Welt, was weiß ich. Und alle feiern halt Jamerson. Und das ist so toll an dem Buch. Die erste Hälfte ist quasi geschichtlich, die Entwicklung. Und dann kommen ganz viele Beispiele, wo immer einer dieser genannten Bassisten sich einen Motown-Klassiker nimmt und den halt den halt nachspielt und da so ein bisschen auch analysiert und sowas. Also das ist ein super Buch und wenn ich mir eins aussuchen dürfte, was ich behalten darf, würde ich das behalten. Und es ist auch, muss man sagen, das erste Mal eigentlich, dass ein Bassist aus der Popwelt, also nicht jetzt irgendwas Jazziges oder so, sondern dass ein Bassist aus der Popwelt wirklich so forensisch untersucht worden ist. Ne? Und das Buch ist auch schon so alt, dass das wahrscheinlich beim ersten Mal mit Kassetten rausgekommen ist. Und ja, hat ja dann auch ganz viel ausgelöst. Dann gab es noch diesen Film Standing in the Shadows of Motown. Dann haben sie die alten Funk Brothers, die noch lebten, wieder quasi zusammengeholt, die nochmal auf Welttournee geschickt und so. Und es ist krass, was aus so einem Lehrbuch werden kann. Und einfach total liebevoll und mit ganz viel Herzblut gemacht. Standing in the Shadows of Motown, The Life and Music of Legendary Bassist James Jamerson. Und wenn man das dann nicht ganz so liebevoll macht, dann kommt sowas dabei raus. Das ist hier Motown Classics. Das sind so nur Transkriptionen. Ja, die sind so 80-20 mäßig okay. Und jetzt kommt der große Frevel. Als Jamerson-Fan weiß man natürlich, dass der ein Prezi gespielt hat und das ganz wichtig für den Sound war und so. Und wenn man dann so ein Buch rausbringt und da ist ein Jazzbass vorne drauf, dann ist das eigentlich schon ein totales No-Go so.
Ja.
Thema verfehlt.
Ja, wenn du dir einen John Frusciante Songbook holst und vorne auf dem Cover eine Les Paul ist.
Ja.
Ja. Ja, verstehe ich. Okay, ja, cool. Komm, ich mach mal ich mach mal auch meine erste Sache. Ich habe gerade noch ganz frech mal eben schnell dahin gerollt, damit ich wenigstens auch ein paar Sachen so wie du in die Kamera halten kann. Und ich starte mal mit einem ganz wichtigen Buch für mich. Und dazu muss man natürlich immer sagen, wer hat's erfunden? Man weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall schon älter als das Buch. Aber, wie du und ich ja wissen, ist ja nicht nur die Information wichtig, sondern viel wichtiger ist ja, wie man die Information verpackt. Und das hat jemand, der hier auch in der letzten Woche eine Rolle gespielt hat, Ben Greb, auf eine Art und Weise gemacht, was Menschen meiner Generation, ich bin jetzt Mitte 35, quasi die Tür zur Rhythmik sozusagen aufgestoßen hat, und zwar so richtig, The Language of Drumming. Dazu gibt es eine DVD und ein Buch. Mittlerweile ist das, glaube ich, auch eins sozusagen. Also es gibt eigentlich nur noch die DVD mit einem E-Book. Und da geht's letztendlich um so ein Grid-System für 16-Noten und für 8-Triolen und wie man ja aus diesen gar nicht so vielen Fragmenten, wie man Rhythmik sozusagen baut und wie man aus Rhythmik dann anfängt, auch Musik zu machen. Und also diese Kombination mit, kam damals als DVD, ist jetzt wahrscheinlich ein USB-Stick oder ein Download oder irgendwie sowas, ne? Ist der Wahnsinn. Also die Aufbereitung ist der Hammer und ist sicherlich das Lehrbuch, was mich zu dem Zeitpunkt, wo ich so richtig im Übelgame war, sicherlich wahrscheinlich mit am meisten beeinflusst hat. Das kann ich so, also ich habe noch so ein anderes Buch, was in der gleichen Zeit auch gleich viele Stunden gesehen hat, aber da komme ich gleich zu. Also Language of Drumming, Buch, DVD, wie auch immer. Und da kommt auch kein Drummer rum um Systeme dieser Art, unabhängig vom Stil. Ne? Das ist stilistisch komplett unabhängig. Also das gilt für einen Jazz-Drummer ganz genauso wie für den nächsten Slipknot-Drummer oder härteres. Alles egal, denn Signatur einer Stilistik liegt in den allermeisten Fällen am wenigsten alleine in der Rhythmik. Steile These, aber da stehe ich hinter. Okay.
Ja.
Achso, Links zu den Büchern Gedöns packen wir in die Shownotes mit rein, ne? Das kriegen wir
irgendwie hin,
ne?
Zumindest namentlich mal eine Liste, würde ich sagen. Und dann findet man die, denke ich mal, von da. Genau, ich werde immer mal auch angeschrieben von irgendwelchen Leuten, ja, hier, ich will jetzt Bass lernen, welches Buch soll ich mir kaufen? Und da kann ich immer ganz schlecht, also eigentlich habe ich da keinen guten Tipp, weil ich habe ein paar Bücher im Regal, das waren so meine ersten Bassbücher,
ja,
wo ich den gleichen Plan hatte, ich kaufe mir jetzt ein Buch und dann lerne ich Bass spielen.
Ja.
Hat aber nicht geklappt, weil das ist dann so, du kaufst dann die Bücher, wo im Klappentext alles draufsteht, was du denkst, was man ja als Bassist können muss, aber das ist halt einfach viel zu viel für ein Buch. So, ne? Dann hast du halt zwei Seiten, wo du Slappen lernen sollst und zwei Seiten, wo dies kommt und eine Seite das und so. Und Ja, zumindest, also ich glaube, da gibt es mittlerweile deutlich bessere Bücher, die auch methodisch besser aufgebaut sind. Ja, schwierig immer noch. Und ich habe aber irgendwann auch, also ich habe selber so ein paar alte Exemplare, wie gesagt, die aber teilweise auch so sind, okay, die ersten drei Seiten sind cool für einen Anfänger. Dann macht das direkt so einen Sprung, da müsstest du eigentlich schon 7 Monate geübt haben.
Ja,
und dann die zweite Hälfte des Buchs, da siehst du, wo der Autor gerade selber übt. So,
ja,
ne?
Genau, der Klassiker.
Und das ist halt so, und ich habe dann, da ich irgendwann, dass ich ja schon immer unterrichtet habe eigentlich, habe ich halt meinen eigenen Kram und so und mache das auch nie...
Ja.
An einem Buch oder sowas, so, sondern gibt's halt mein eigenes Best-of irgendwie, ne?
Ja.
Deswegen, also es gibt, also ich glaube schon, dass es mittlerweile bessere Bücher gibt, die so einen Rundumschlag machen, wo du einen Einstieg machen kannst, aber trotzdem ist es ja immer noch so, dass keiner dich korrigiert und dass keiner eine Frage beantwortet und dies und das, ne? Und deswegen habe ich da immer nicht den großen Tipp und habe sowas auch leider heute eher nicht dabei, sondern eher so, ja, Sachen, die den Fokus wirklich auf ein Ding legen, so, ne?
Ja.
Und da ist ein Ding, was so in der Tradition dieses James Jamerson Buches steht, dabei, das allerdings noch ein relativ neues Buch ist, erst, weiß ich nicht, 3-4 Jährchen oder so draußen oder ja. Und zwar geht es dann um Donald Duck Dunn, den Bassisten, den ihr aus den Blues Brothers Filmen kennt, der aber natürlich für Stax Records als junger Typ schon alle Hits eingespielt hat im Soul- und Blues-Bereich etc. Und das Buch hier, was die Patreons jetzt auf Video sehen, heißt Soul Fingers, The Music and Life of Legendary Bassist Donald Duck Dunn. Und das auch sehr liebevoll gemacht, einfach schon irgendwie so ein sehr nettes, der Einband fühlt sich schon geil an, das fühlt sich so ledrig an, obwohl es natürlich irgendwie Karton ist irgendwie, hat aber was.
Lego
und da geht auch hier, ist ein sehr schöner, kleine geschichtliche Abhandlung. Und dann werden ein paar Sachen vorgestellt, also Booker T und the MGs, die Houseband von Stax Records, das sind so die Könige der ein- und zweitaktigen Riffs, wenn man das jetzt im Bass- und Gitarrenbereich sieht. Also bei Motown war ja Jamerson der Freigeist und das war halt bei Stax Records eher der Drummer und Bass und Schlagzeug, Bass und Gitarre waren so eingeloggt und haben quasi so, ja, einfach sehr gute Riffs, die den ganzen Song durchgehalten haben und deshalb auch sehr gut sein mussten, im Kreis gespielt. Und das ist halt eine schöne Fundgrube hier. Wo das Jamerson-Buch, jedenfalls im Original, ich glaube, das ist auch immer noch so, nur mit Noten kommt, kommt das hier auch mit Tabulatur. Mhm. Und das ist, seitdem das raus ist, es gab vorher schon eins, What Duck Dunn hieß das, so ein amerikanisches Buch, das war dann allerdings irgendwann nicht mehr erhältlich. Mhm. Und das hier ist aber auch nochmal netter, das wäre mein Tipp Nummer 2 quasi.
Mhm. Okay.
Genau.
Cool. Ich mach mal direkt weiter mit Tipp Nummer 2. Liegt jetzt gerade leider im anderen Raum. Das richtet sich an Leute, die schon spielen können, ein bisschen. Und natürlich ist das Effective Practicing auch von Benny Grabe. Da stehen aber gar keine Noten drin in dem Buch, sondern da geht's um eine sinnvolle, ja, Methodik, wie man sich der Thematik üben, wirklich, ich sag jetzt mal, mit einem System besser annähern kann. Dazu muss ich sagen, dass ich eine Phase hatte, wo ich sehr streng quasi exakt mit diesem System geübt habe und nach das so für mich wieder ein bisschen angepasst habe, aber immer noch Elemente, sozusagen in meiner Überroutine habe, die eben auch in diesem Buch beschrieben werden. Und wie alles, was der Benny macht, kann man das lesen mit einem, ich sag mal, mit einer edukativen Brille. Ziemlich gut, aber auch mit einer unterhaltungs- und humorvollen Brille. Das gilt auch für die, das gilt vor allem auch für die Lehr-DVDs, muss man ja sagen. Ist ja nicht nur das Language of Drumming. Artisan of Groove hatte ich jetzt hier als Buch jetzt gerade nicht aufgeführt, weil wir eigentlich im Buchmedium gerade unterwegs sind. Das kann man gucken wie ein Spielfilm. Das ist wirklich ein Kunstwerk. Genau, Effective Practicing, hast du das zufällig auch in deinen...
Ja, das habe ich ganz ans Ende geschrieben, weil wir das ja ungefähr schon 37 Mal geteasert haben.
Ja.
Aber ich habe das hier einmal in Papier im Regal, habe mir aber auch irgendwann mal das Hörbuch geholt. Mhm. Und auch das ist sehr lustig, das ist natürlich meine Lieblingsstelle, als er erzählt, wie er sich mal beim Üben aufgenommen hat und sich das später anhört. Und das macht er halt sehr, sehr anschaulich, sagen wir mal. Ne? Also großes Lachen an der Stelle.
Ja. Also wenn der Benny mal irgendwann kann Bock mehr auf Drums hat, glaube ich, wäre der mindestens noch ein okayer Stand-up-Komiker. Ja. Das ist so. Das meine ich aber auch mit der, ich sag jetzt mal, Entertainment/Humor-Brille sozusagen. Ne? Der bringt es halt einfach gut rüber und und der macht das so, dass man sich abgeholt fühlt. Ne? Also ich hatte das Glück, dass ich den auch mal auf zwei Camps/Masterclasses einfach so kennenlernen konnte. Das gibt nicht so viele von dem Schlag, wo ich sag jetzt mal Skill am Instrument, also ich sag so Level, ja, und Level, was Lehre angeht, also ne, wie vermittelst du Stoff, was beides auf so einem hohen Niveau ist, am Instrument Schlagzeug, ich kenne keinen anderen. Bin ich ganz ehrlich. Also wo beides wirklich so herausragend ist, muss ich sagen. Ist eine ziemlich einmalige Kombination und sicherlich auch der Grund, warum man da steht, wo er steht. So. Ne?
Dann ziehe ich gerade mal ein Buch vor, aus mehreren Gründen. Viktor Wooten ist auch jemand, der am Instrument und aber auch edukativ auf jeden Fall was zu sagen hat. Und außerdem ist es ein Buch, The Music Lesson, wo auch keine Noten drin sind, sondern was halt eine Geschichte ist, dass der Hauptprotagonist quasi so eine imaginäre Person trifft, die ihn an die Hand nimmt und ihm die Lebensweisheiten der Musik näher bringt. Wenn man es liest, am Anfang so ein, habe ich so gedacht, oh, das ist mir zu esoterisch irgendwie, aber es entwickelt eine unglaubliche Tiefe und ich habe quasi immer die letzten Jahre, wenn ich drei Tage mit Fieber irgendwie im Bett lieg und Grippe habe oder irgendwas, dann ist natürlich eigentlich alles Mist, aber das Einzige, was mir dann immer in den Kopf sofort kommt, ist, das ist mal wieder Zeit, dieses Buch komplett zu hören.
Endlich mal lesen.
Lesen schaffe ich dann meistens nicht, deswegen habe ich auch da die Hörbuchversion zusätzlich, weil das hier geht an alle Ex-Schüler und Ex-Schülerinnen, die heute zuhören. Wenn du dieses Buch im Regal hast mit einer Widmung vorne, Hallo Andy und einem kleinen Text, dann gib's mir doch einfach zurück. Ich weiß nicht mehr, wem ich es geliehen habe.
Der Moment, wenn du
du willst es aus dem Regal holen und denkst so, Mist, ich habe es irgendwem geliehen und kommst aber nicht mehr drauf.
Lustige Anekdote zu. Lange bevor ich in diesem Gemäuer hier war, also vor 10 Jahren, also länger als vor 10 Jahren, ja, habe ich einem ehemaligen Schüler mal ein Lehrbuch geliehen. Und irgendwann treffe ich diese Person in der Dortmunder Innenstadt, so auf Westen Hellwig, so, hey, das ist ja lange nicht mehr gesehen. Und ich so, ja, das Gesicht kenne ich. Woher kenne ich das Gesicht? Ich habe auch immer noch das Schlagzeuglehrbuch. Soll ich dir das einfach mal wiedergeben? Ich so, ja, also ich habe schon oft gesucht gehabt tatsächlich und war immer so auf der Karte, hol es jetzt mal. Ich weiß doch, dass ich das hatte. So. Und dann ist der, hat er mich dann hier mal im Studio besucht, aber wirklich, da lagen locker 7 Jahre dazwischen oder so. Ne? Ja. Manchmal ist es halt so. Ne? Gutes Buch. Habe ich auf Empfehlung von dir mir bestellt und letztes Jahr im Sommerurlaub gelesen.
Ach so, das Lesson. Ja. Mhm. Ich sehe halt, ich habe hier 2-3 Bücher mehr. Ich kann ja irgendwann mal batchen gleich, aber genau.
Ja, ich kann auch spontan aus der Hüfte rausziehen. Ich mache mal weiter dann direkt. Wir erhöhen mal wieder die Notendichte etwas.
Sehr gut.
legendär mit dem Kaugummifleck in Andys Schritt. Drummer's Inspiration. Wie ich und meine Kommilitonen auch zu sagen pflegen, Drummer's Transpiration.
Ist das der René mit drauf vorne?
Bitte? Wer ist da? Ja, René Kremers. Ja. Genau. René Kremers und Andi Gillmann. Und das andere Buch, wo ich ungefähr genauso viele Stunden meines Lebens versenkt habe wie im Language of Drumming, ist das da. Und da gibt's mittlerweile auch eine neue Version von. Das Cover dann schon etwas anders aus. Das ist dieses hier. Und damit übe ich im Moment auch wieder ganz fleißig und probiere spannende Sachen aus. Und ja, was dieses Buch zu beschreiben, das wäre eigentlich eine eigene Podcast-Folge. Ich versuche es mal in 3-4 Sätzen. im Drummers Inspiration geht, geht's eben genau darum, Inspiration zu geben für Repertoire, Grooves und Fills. Und das Ganze unter einem systemischen, ja, Kontext. Also da werden jetzt nicht irgendwelche Licks sozusagen rezitiert, so spielst du einen Blaster-Lick, bla 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 bla, das ist der Handsatz, sondern in Form von Leseübungen und dann dementsprechend systemischen Interpretationsschlüsseln wird dir halt, ich sag jetzt mal, Rüstzeug an die Hand gegeben, wie du dein Repertoire sinnvoll, nachhaltig und wirklich, ja, flexibel aufbauen kannst. Also, dass du nicht mehr so eine Pattern-Wirtschaft pflegst von, ich habe 10-Achtel-Variationen, ich habe 10-16-Variationen, die kann ich auch ein bisschen miteinander kombinieren, sondern wo Rhythmik sozusagen als eine übergeordnete Kompetenz behandelt wird. Und da kann man viel lernen. Und ja, das kann ich auch heute noch sehr viel lernen. Und damit arbeite ich sehr gerne. Und ja, es ist ein super Buch. Auch der zweite Teil, da sind ein paar spannende neue Sachen drin. Das ist der Schwierigkeitsgrad in dem Buch geht von, kriegt man, sagen wir mal, mit einem ein Jahr Spielerfahrung, kriegt man manche Systeme schon ganz gut umgesetzt, bis hin zu, ich breche mir beide Füße, wenn ich nur drüber nachdenke, das zu spielen. Also Schwierigkeitsgrad nach oben offen auf jeden Fall. Also gerade der René hat da so ein, zwei Sachen irgendwie, was der da mit seinem Hi-Hat-Fuß macht, das ist eigentlich nicht okay.
Ja, der René war und ist ja Schlagzeugdozent in Arnheim und war da auch schon, als ich da war. Und auf jeden Fall war die Schlange derer, die in Arnheim studieren wollten, weil René da war, auf jeden Fall lang.
So. Aus Gründen. Also das ist so einer von den, ich sag das immer, es gibt so wenige Solisten, Schlagzeugsolisten, wo ich länger als anderthalb Minuten zuhören kann. Wenn es einen gibt, wo das der Fall ist, René Kremers. Uiuiui. Also der hat das Instrument auf eine Art und Weise durchdrungen. Das ist, also der Typ ist ein Wizard, wirklich. Finde ich ganz, ganz faszinierend und sehr anders als, als vieles, was man so kennt. Sehr anders. Sehr anders, sehr spannend. Ja, Drummer's genau, Inspiration.
Du hast schlauerweise jetzt das Spiellevel noch reingebracht. Das ist halt in dem Motown-Buch mit James Jamerson zugegeben etwas höher. Alleine dadurch, dass es nur Noten und keine Tabs sind, sind da einige schon ausgeschlossen, sage ich mal. Aber alleine für die Story und so lohnt es sich schon. Und dann hat man auch einen Vorsatz, mal mit dem Notenlesen anzufangen. Kommen wir noch zu. Und das Donald Duck Dunn-Buch hat auf jeden Fall eingängige Grooves über, ich sag mal, Blues-Schema etc., die man auch relativ als Anfänger gut hinkriegt. Genau. Da mache ich mal weiter, aber nur ganz kurz mit, hier haben wir Stadium Arcadium von den Red Hot Chili Peppers, die Transkription. Und da will ich nochmal sagen, diese Transkriptionsbücher, die gibt es halt auf sehr unterschiedlichem Niveau, von liebevoll bis dahin gerotzt. Mhm. Und das hier ist alleine schon von der Idee ganz schön, weil zum Beispiel auf den, da sind halt CDs dabei, ist ja ein Doppelalbum und sind zwei CDs dabei und es sind nur die Bass- und Gitarrenspuren. Das heißt, du hörst den Bass sehr gut, was Flea spielt und die Gitarre ist mit dabei, damit du weißt, wo du im Song bist. Aber man hat das Schlagzeug weggelassen. Jetzt kann man sich natürlich streiten und sagen, hey, Bass und Schlagzeug ist sehr wichtig. Aber für sowas haben wir ja heutzutage Mäuses etc. Und du hörst im Mix eigentlich ja das Schlagzeug auch sehr gut, wenn du wissen willst, was macht denn das Schlagzeug an der Stelle. Ja.
Apropos Mäuses. Mäuses hat gerade ein ganz, ganz, ganz krasses Update bekommen. Da sollten wir vielleicht nächste Woche mal eine extra Folge zu machen. Also, oh mein Gott. Erinnere mich gleich mal off air nochmal dran, wo du gerade Mäuses sagtest.
Müssen wir mal reden. Ich weiß gar nicht, habe ich die letzten, vor drei Tagen, ich weiß gar nicht, wann ich es benutzt habe. Also was ich gemerkt habe, ist, dass es deutlich länger rattert in letzter Zeit, bis es die Einzelspuren ausspuckt und das merkst du auch.
Wir sprechen da gleich mal off air drüber.
Wir sprechen da mal drüber. Aber das nur nochmal zu dem Thema, auch bei solchen Transkriptionsbüchern. Manchmal könnt ihr halt schon von der Aufmachung und auch was so an Goodies vielleicht dabei ist oder so ein bisschen einschätzen, wie das so ist. Und ansonsten gibt's ja auch heutzutage auf Amazon oder anderen kleineren Sachen, die man natürlich auch unterstützen darf, mal immer ein paar Seiten Auszug oder so, wo man gucken kann. So, kommen wir zu einem Klassiker der Bassbuch-Historie. Funkmasters, The Great James Brown Rhythm Sections. Ist ein Buch, wo ich auch als Anfänger schon mitgearbeitet habe und wo man immer noch auch reingucken kann. Und neben den phänomenalen Bass Parts, die natürlich in den James Brown Stücken drin sind, ist hier sehr interessant, dass es immer noch ein Master Sheet gibt, wo noch die Gitarre und das Schlagzeug mit drauf notiert sind. Und die sind dann auch nochmal in groß nacheinander, dass man sich Bass, Schlagzeug, Gitarre einzeln angucken kann. Und das ist natürlich sehr interessant, weil ich sehe James Brown ganz häufig in den Songs so, dass er die Band eigentlich wie ein großes Schlagzeug einsetzt. Weißt du, so der Gitarrist, hey, du bist jetzt hier, was weiß ich, du bist jetzt in die Snare und spielst nur 2 und 4, so, ne? Und du machst das, ne? Und es ist sehr interessant, sich mal anzugucken, so, okay, wer macht da welche Steady Grooves und wie sind die dann verzahnt, so, ne, auf den Ebenen. Das auch ganz nett, um da mal loszulegen und einfach auch ein totaler Klassiker, der ja musikalisch auch bis heute nachwirkt.
Auf jeden Fall. Wenn du jetzt gerade schon so über Musik sprichst, dann habe ich hier was. Ein Buch, unter dem ich auch sehr gelitten habe und meine Schüler oft sehr leiden, aber immer auf eigenen Wunsch, muss man immer dazu sagen, ne? Das ist immer einvernehmlich hier. Ja. Da gibt es direkt 2 von. Ich habe jetzt einfach gerade mal ins Regal gegriffen und die 2.0 genommen. Groove Essentials von Tommy, ja, wie wird er ausgesprochen? Algo-I.
Da habe sogar ich schon drunter gelitten. Ich habe das hier im Regal stehen. Als hier hinter mir in diesem Zimmer noch mein kleines Cajon-Drumset stand, habe ich da immer mal versucht, irgendwie mehr als Boomchuck zu spielen und bin natürlich kläglich gescheitert.
Also, das bedarf ein bisschen Erklärung, dieses Buch. Hier gibt es auch Noten. Die sehen aber eher so aus wie echte Noten, wenn man Gigs spielt. Ganz wenig Noten.
Lead-Sheet-mäßig so ein bisschen, ne?
Genau, also es geht darum, im Großen und Ganzen, ja, essentiell sich in unterschiedlichen Stilistiken möglichst sattelfest bewegen zu können. Ich würde sagen, das ist sozusagen das Ziel, was diese Schule ja ausformuliert. Und wer durch dieses Buch durchkommt, der kann das auf jeden Fall auch von sich behaupten. Mittlerweile höre ich die Playlongs und denke, manches geht noch ganz gut, manches ist natürlich schon auch echt so, Playlong generisch ist halt Anfang der Nullerjahre, ne? Da war das mit der digitalen Technik noch nicht ganz so krass. Du hörst eine super gute Band, die da spielt und das auch alles ohne Klick gespielt, was es nicht unbedingt leichter macht, aber natürlich viel realistischer, eben zu diesen Stücken zu spielen. Und da muss man über Tommy Algo noch sagen, das ist so ein wirklich, ja, ich sag mal, AAA-Spieler, mit unfassbar hohem Niveau und der ist sehr, ich sag mal, der polarisiert so ein bisschen in seiner Art und Weise, wie der edukativ unterwegs ist. Das ist auf jeden Fall, ich würde mal sagen, eher so Kategorie harter Hund und gerade raus. Und das blitzt immer wieder auch mal in dem Buch durch. Der macht das nämlich immer in 2 Geschwindigkeiten. Und dann sagt er immer an, hier so, weiß ich nicht, Groove 1, slow. Und das ist dann entspanntes Tempo. Und dann sagt der Groove 1 fast. Und das ist dann nicht 10 oder 20% schneller, sondern das Tempo verdoppelt sich oft. Also es ist wirklich so, quasi den Hebel einmal durchtreten. Und im Vorwort erklärt er auch, warum das so ist. Er sagt so, hey, das meiste, was wir hier cool finden als Schlagzeuger, das ist meistens gar nicht so komplexes Zeug, sondern das sind oft eher simple Dinge. Diese sind allerdings oft ziemlich gut dargeboten und oft auch in höheren Geschwindigkeiten. Und das ist so der Punkt, den er damit sehr, sehr stark untermauert, dass wenn er von schnell spricht, dass es dann auch wirklich schnell ist. Und das geht so durch alle Styles, Pop, Rock, Funk, Blues, Jazz und alles, was auch so lateinamerikanisch ist und brasilianisch. Also das ist wirklich alles drin. Mittlerweile gibt es ein paar Playlongs, die klingen für mich einfach schon zu, ja, schon so ein bisschen outdated. Das geht halt mal mittlerweile einfach mit einem moderneren Sound. Da ist auch nirgendwo Gesang drauf und so, ne? Und irgendwann ist dann, wenn du Groove 3 irgendwie 100 Mal gehört hast, dann kannst du das irgendwann nicht mehr so gut hören, weil es dann immer sehr generisch ist, so, ne? Es sind halt so oft auch funktionale Playalongs. Genau. Aber trotzdem immer noch ein sehr gutes Lehrwerk und vielleicht gibt's ja irgendwann mal eine 3.0 mit frischem Playalong-Material. Aber ansonsten ist das, finde ich das super. Du hast auch gelitten, sagst du?
Ja, ich hab halt damals, als ich noch so ein bisschen versucht habe, also das war wirklich eine quasi im Kinderschlagzeugbuch angefangen und dann mal versucht, irgendwie unterschiedliche Bassdrum-Kombinationen irgendwas zu machen. Und und irgendwie habe ich immer das Buch überall gelesen, habe das dann auch mal gekauft. Und aber das ist natürlich egal, da bin ich nie auf den grünen Zweig gekommen, habe aber auch nicht ernsthaft geübt, Hätte vielleicht auch mal eine Stunde Unterricht nehmen sollen. Das hätte wahrscheinlich geholfen. Bevor wir weiter zu den besten Büchern kommen, mal kurz so ein Disclaimer, welche Bücher jetzt nicht so viel Sinn machen vielleicht. Ich habe lustigerweise dieses Buch vorhin dreimal im Regal gefunden. Das ist die Bassgitarren-Grifftabelle.
Ja, super.
Und das ist einfach, da sind so, welche Akkorde man auf 1000 Arten, also sind da die Akkord- oder Arpeggio- Diagramme. Und das macht für mich, also dieses Buch macht für mich überhaupt keinen Sinn und deswegen kommen auch immer Schüler und sagen so, hey, ich habe hier noch ein paar Bücher aussortiert, die benutze ich nie, vielleicht kannst du jemandem dann eine Freude mitmachen. Und irgendwie ist immer dieses Buch dabei. So, das kauft jeder mal, weil das so ein kleines, billiges Ding ist. Aber man braucht es auch nie, weil viel wichtiger ist ja, wenn du verstehst, bei einem C Major 9 Akkord, so, hey, das ist ein Dur-Dreiklang mit einer großen Septim und einer None obendrauf, was die zweite Ton der Tonleiter einfach eine Oktave höher ist oder so, dann kannst du ja selber gucken, wenn du irgendwo wirklich mal mehrere Töne gleichzeitig greifen musst, was du als Bassist ja nicht so häufig hast, dann kannst du aber selber gucken, welche erreiche ich da gerade und dann da 17 Varianten in so ein Buch zu drucken und das dann auch noch für jeden Grundton, also nicht einmal zu erklären, so geht es und dann kannst du das von C auf alles andere übertragen.
Ja, das ist einfach, selbst ich als Drummer verstehe schon, dass das einfach total Quatsch ist.
Ja, das ist so wie jetzt, ich drücke ja jetzt immer ein bisschen auf meinen Klaviertasten darum und habe mir auch so ein paar Sachen ausgedruckt und jetzt wird mir dann zum Beispiel, bin da auch der ein oder anderen Facebook-Gruppe mal beigetreten und jetzt werden mir da andauernd so Sachen auch angezeigt, teilweise sehr coole Sachen und teilweise aber genau sowas, wo dann Visualisierungen sind von, ich sag mal, dem Dur-Dreiklang und dann ist das für jeden Grundton, wo ich so denke, ja, aber was soll das? Ich muss doch nur einmal verstehen, dass eine große Terz, ne, drei Tasten dazwischen, kleine Terz, nur zwei Tasten dazwischen und dann kann ich das ja von jedem Ding selber ableiten. Das ist ja viel besser, als so einen Zettel zu haben mit all diesen also lieber einmal verstehen, wie es aufgebaut ist, anstatt dann irgendwie so einen komischen, so eine komische Sammlung zu haben. Ja. Das Gleiche gilt mit solchen Bass-Fitness Dingern, wo ich sag mal, die Fingerkombination, das Ding fängt an, 1, 2, 3, 4 und dann gibt's da ein paar Sachen, wie man das üben kann und jetzt werden auf 180 Seiten alle mathematischen Kombinationen durchexerziert und dann auch nicht nur so, hey, und das kannst du jetzt noch auf die und die Fingersätze übertragen, sondern es werden halt Seiten mit schwarzen Punkten gefüllt, ne? Du kannst es dir vorstellen und gerade das sehe ich heutzutage auch bei diesen E-Books und so sehr inflationär, weil du natürlich eigentlich nichts. Das ist halt mathematische Fleißarbeit am Ende des Tages. Ne? Und auf solche Bücher könnt ihr meiner Meinung nach gut verzichten, versucht zu verstehen, wie das System dahinter ist und dann könnt ihr das übertragen. Also ich habe da auch natürlich ein, zwei so Sachen mal im Regal, aber weiß ich nicht, da zeige ich auch Schülern manchmal im Unterricht so eine Seite und sag so, hier, verstehst du, ne? Ja, dann denkst du dir sowas zum Warm-up halt jetzt immer aus oder so. Ja. Ne? Und das reicht dann auch. Das ist ja keine Musik in dem Sinne.
Und nee, auch nicht und es, so ist ja, es bringt dich ja auch gar nicht weiter, weil du musst ja das System dahinter verstehen, um es in der realistischen Anwendung überhaupt dann ja irgendwann mal griffbereit im wahrsten Sinne des Wortes zu haben. Ja. Also das ist ja kompletter Kokolores. Aber gut, so ist das. Früher war nicht alles besser. Das kann man an dieser Stelle auf jeden Fall mal festhalten. Ich mach mal hier mit so einem Doppelbuch gespannt weiter. Jemand, der ganz tolle Bücher schreibt und auch ganz solide Schlagzeug spielt und hier schon mal stattgefunden hat im Podcast, ist natürlich Jost Nickel. Und da habe ich jetzt einfach mal Groove und, ich habe alle Bücher von Jost, Groove und Fillbook finde ich richtig super. Der Jost hat jetzt auch so ein Anfängerbuch geschrieben, was ich in Teilen gut finde und in Teilen nicht so gut. Und da läuft am Ende des Tages immer drauf hinaus, dass, so wie der Andreas das gerade auch gesagt hat, ich habe mir ein Best-of aus all meinen Ressourcen, aus all dem, was ich bis hierhin gelernt habe und auch aus der Erfahrung im Musikschulalltag und hier im Schlagzeugunterricht, da habe ich letztendlich mein eigenes Curriculum rausgestrickt so für den Anfang. Und ab einem gewissen Punkt ist es ja sowieso so, dass es für jeden Schüler und für jede Schülerin auch individuell weitergeht. Ne? Was soll ich jemanden irgendwie, der Tool spielen will, was soll ich den mit Four-on-the-Floor-Grooves ärgern? Ne? Und so weiter und so fort. Diese beiden Bücher hier vom Joost, also Groove und Philbook, würde ich sagen, kauft man sich erst, wenn man schon gut spielen kann. Also so, wenn man sich im Pop-Rock gut bewegen kann, wenn du so, ich sag jetzt mal, du spielst Coverband so zwischen 5 und 10 Gigs im Jahr und kannst dich da, hast keinen Stress, wenn du mal 3 neue Songs vorbereiten musst innerhalb von 2 Wochen, so, wenn das so quasi dein Niveau ist, dann sind das deine Bücher, weil da steht cooles Zeug drin. Beim Groovebook würde ich sagen, das ist einem sicherlich ein bisschen inspiriert, unter anderem von David Garibaldis Future Sounds. Aber ich würde sagen, das hier ist Future Sounds on Steroids. Und die Bücher sind didaktisch so unfassbar clever aufbereitet. Also sind mit beide mit die besten Bücher, also wie das auch visuell dargestellt ist, dass du ja die Rhythmik auf unterschiedliche Arten und Weisen dargestellt bekommst, was so bei den Grouping-Geschichten echt super ist. Das ist echt sehr clever gemacht, kann ich sehr empfehlen. Und da sind auch wirklich spannende Sachen dabei, um ja, ich sag mal, auch ein sehr eigenes Repertoire zu entwickeln. Das macht wirklich, wirklich, wirklich Spaß. Aber ich sag jetzt mal, so 2,5, 3 Jahre Spielerfahrung aufwärts. Darunter würde ich nicht ernsthaft diese beiden Bücher in Betracht ziehen, weil da technisch schon ein bisschen was vorausgesetzt wird. Aber wenn man da ist, sind super Bücher.
Ja. Ja, dann habe ich mal was, ich hatte vorhin schon gesagt, so manche Bücher, da gibt's dann nur Noten und dann ist Notenlesen natürlich nicht schlecht, deswegen werde ich auch immer mal von meinen Schülern nach Büchern gefragt zum Thema Notenlesen und da empfehle ich nach wie vor von Arnold Evans Note Reading Studies for Bass, da habe ich selber mitgelernt damals und das ist auch immer noch im Verkauf, gut aufgebautes Buch, ne, fängt von vorne an. Und dann lernt man Stück für Stück Noten lesen und hinten sind so Etüden drin, die dann auch schon, ich sag mal, musikalisch sind. Naja, und wenn man jetzt Noten lesen kann, dann habe ich seit Jahren Spaß, nämlich in jeden Sommerurlaub mit The Finger Funk Workbook, in dem Fall Volume 1 von Anthony Vitti. Ja, da sind auch schon, also da sind wir dann immer meistens im 16-Bereich. Es gibt, so sieht man es, es gibt geschaffelte und gerade 16 in dem Buch und das ist schon fortgeschritten, macht aber Spaß und freue mich quasi jedes Jahr, wenn ich wieder bei 2, 3 Titeln endlich die angegebene Geschwindigkeit erreiche.
Sehr
also
schön.
Das hat durchaus seine Tücken, aber kann man natürlich auch deutlich langsamer machen. Noch komm, eins hinterher noch. Slappen werde ich natürlich auch oft gefragt. Hier der Klassiker des Slap-Lernens, Slap It von Tony Oppenheim. Ich glaube, das erste Mal verlegt 1981 mit Schallfolie hinten drin. Und ich habe schon die Version mit CD gehabt. Und meine Version ist noch so, dass das nur Noten sind. Das Update heutzutage gibt es tatsächlich mit Tabulatur. So ein totaler Klassiker. Mhm. Und auch immer gerne genommen, auch heutzutage noch.
Stark.
Fast so alt wie ich, das Buch. Ja.
Stark. Ich habe hier noch so ich habe zum Beispiel ein Buch, was ich niemandem empfehlen würde, Stick Control, der Klassiker aller Klassiker. Ich finde, das ist quasi das Pendant zu dem, was du gerade in diesem Akkordtabellenbuch für Bassisten beschrieben hast. Also es ist im Grunde genommen alle mathematisch möglichen Handsätze, aber ich sag mal so, wenn du die ersten 20 kannst, dann hast du schon mehr, als du wahrscheinlich jemals brauchen wirst in deinem Leben. Und so von der Aufmachung ist das auch so ein bisschen, ich sag mal, das Pendant zu so einem Latein-Vokabelheft aus den 60er Jahren. Also so sieht's auch ungefähr aus. Also sagen wir mal, das schreit jetzt nicht los. Pack mich aufs Notenpult. Ich möchte mit dir arbeiten. Das wird super. Motivation, Inspiration. Es ist eher so, ja, weiß ich nicht. Es ist eine optimale Folterungsmethode, schon rein visuell, so wie es schon aussieht. Ein sehr altes Buch, was ich aber sehr gut finde, was sehr dünn ist. Also exorbitant dünn, ist ein New Breed. Das habe ich jetzt gerade irgendwie drüben im Raum, kann ich gar nicht in die Kamera halten. Das ist eins von den so ganz, ganz, ganz klassischen Klassikern. Das lege ich auf jeden Fall jeden Schüler und jede Schülerin ans Herz. Aber ich habe noch ein letztes, was ich in die Kamera halten möchte. Und da möchte ich ein bisschen Werbung machen, weil viele Leute dieses Buch nicht kennen. Und das ist ein Buch, was ich immer wieder, wo ich immer ein bisschen drauf zurückkomme. Und das ist noch gar nicht so alt. Kann ich hier auch sehen, von wann? Warte mal eben. Ist von Stefan Emig und heißt 5 Wege zu mehr Musikalität, der Leitfaden für Schlagzeuger. Und das sind im Grunde genommen 2 Bücher. Ein Lesebuch und dann kommt nochmal so ein Workbook mit so ganz konkreten Aufgaben, wie man, ja, ich sag jetzt mal, musikalischer Schlagzeug spielen kann. Also da geht's nicht um krasse Licks und Gedöns, sondern da geht's um das viel Wichtigere, nicht das Was, sondern das Wie und das Warum. Und das ist so inspirierend aufbereitet. Also das sieht nett aus, das ist clever geschrieben und es macht Spaß, sich damit zu beschäftigen. Und das ist tatsächlich etwas, das würde ich sogar schon Anfängern empfehlen, so vielleicht, wenn du so ein halbes Jahr spielst, ab dann, finde ich, macht das schon Sinn, weil man dann immer schon giert nach, ich will noch schnellere Fills und krassere Fills und mehr Groove-Variation. Und da kann das schon ganz gut sein. Und ja, ich sag jetzt mal, ne, Themen sind Inspiration, ganz wichtig, Intention, Interaktion, Improvisation, innere Einstellung. Ja, ist durchaus auch ein bisschen spirituell angehaucht, aber es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Buch und in Verbindung mit dem Workbook, das kommt immer als Duo, sind das echt tolle Sachen und auch Sachen, die ich sehr gerne mal im Unterricht mache, wenn man feststellt, oh, wir haben hier gerade mal so ein Lernplateau oder ein Tempoplateau erreicht und damit kann man eigentlich ganz gut immer den ein oder anderen chordischen Knoten auch durchschlagen, sag ich mal, und vor allem auch eine ganz andere Perspektive mal wieder aufs Instrument bringen. Also super inspirierend und ich würde sagen, das lässt sich auch beim Bassspielen perfekt anwenden. Auch wenn hier steht Leitfaden für Schlagzeuger, tausche die Schlagzeugernamen durch Bassistennamen aus und auch für andere Instrumentalisten kann das ein super Buch sein. Wenn du mal Leselektüre für den Urlaub brauchst, leih dir das gerne mal aus. Super.
Ja, werde ich auf jeden Fall drauf zurückkommen. Ah, sehr gut. Ja, ich habe ja in meiner Schaffenszeit schon viel in irgendwelchen Latin-Bands oder Latin-angehauchten Bands gespielt. Und deswegen ein absolutes Must-Have für mich ist das Latin-Bass-Book von Oscar Stagnaro, der auch in vielen Bands gespielt hat, die ich aus der Latin-Jazz-Welt gefeiert habe, wie dem Caribbean Jazz Project aus New York und so. Mhm. Und ein super liebevoll gemachtes Buch mit unglaublich guten Play-Alongs, wo wirklich echte Menschen toll Musik machen. Ist jede Stilistik drin, die man kennen muss, die irgendwie im Latin-Bereich fällt und vielleicht auch ein paar, die man nicht kennen muss am Ende des Tages. Das ist ein sehr dickes Ding. Fängt aber super an am Anfang mit so diesen klassischen Tumbao-Figuren und so. Und da das ja ganz oft nur Grund und Quinte ist, Grund und Quinte Oktave ist auch ein gutes Buch, zumindest die ersten Titel lang, um so ins Notenlesen vielleicht einzusteigen. Und dann habe ich latinmäßig natürlich noch den Tipp für Bassisten und Schlagzeuger. Ja, das habe ich an der Uni schon gemacht und ich pack's immer wieder raus und spiele die Titel Afro-Cuban Grooves for Bass and Drums, Funkifying cool. the Clavi. Das ist mit Lincoln Goins und Robbie Amin, Bass-Schlagzeug, die da quasi den New York Fusion Vibe in den Latin bringen. Und jetzt auch nicht ganz Anfänger-Stoff, aber also zugegeben, ich habe Also ich habe die ersten Jahre eigentlich immer nur einzelne Segmente der Songs geschafft und so, ne? Und ich glaube, also fast alle dieser Bücher, die kommen immer mal auf Wiedervorlage und jedes Mal freue ich mich, dass ich im Prinzip ein bisschen mehr das große Ganze sehe, wo ich halt vor 20 Jahren noch einzelne Takte bearbeitet habe oder so, ne?
Oh, ja.
Und das macht aber auch ein gutes Buch aus, ja. Mit dem du zusammen, so sehen die hier auch aus, hier ein Kaffeefleck und das da und so, ne? Und quasi
bei legendärer
zusammen alt wird, ne? Und ja.
Das ist hier mein legendärer Kaugummi-Kaffeefleck auf dem Drummers. Ich hab eine Version von Stick Control, die habe ich kaputt geübt.
Ja.
Also es ist einfach irgendwann so halb zu Staub zerfallen. Ich habe auch noch so Noten lesen. Das zum Beispiel halte ich auch, das könnte man auch mal jetzt ein bisschen, das könnte man wirklich mal ein bisschen attraktiver gestalten. Ich habe auch unter so einer Dante Agostini Teenie-Notenlesenschule gelitten. Also, dann ist er am Anfang, ist halt einfach erstmal eine trockene Angelegenheit, aber ey, das könnte man doch mittlerweile visuell zumindest mal so aufbereiten, dass du nicht schon einen Anfall kriegst, wenn du nur dieses Buchcover siehst, so, ne? Also, bei manchen Sachen denke ich so, Tradition ist ja schön und gut, aber also wenn das Buch schon aussieht nach Langeweile, ne, und schon riecht nach Langeweile, dann führt das jetzt bei vielen, glaube ich, auch nicht unbedingt dazu, dass das öfter aufgeschlagen wird, dieses Buch. Ne?
Ja, also ich erinnere mich, dass wir da an der Uni auch mal Auszüge gekriegt haben und dann hatte jeder einen Bleistift in der Hand und dann hat man auf dem Tisch Gruppentherapie-Klopfen gemacht.
Ja, nee, wir mussten das singen. Mit Tonlärm und so.
Auch,
und dann hatten wir mal eine lustige Szene. Irgendwie wären alle die Agostini da auf und haben dann, jeder musste immer 4 Takte singen. Also so wie beim Lesen lernen in der Grundschule. Jeder liest 2 Sätze und dann musst du beim richtigen Satz weitermachen. Und wir haben aber alle den Puls geschnipst und dann wurde das noch triolisch interpretiert. Und alle, ne? Und dann waren wir da, 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 da. Sowas, ne? Und wir machen das, und sind dann so voll im Flow, kommt so ein Handwerker rein, weil muss da irgendwie was repariert werden, und sieht halt irgendwie so 15 Mannequins irgendwie schnipsen. Und, keine Ahnung, was der in dem Moment gedacht hat. Es war auf jeden Fall ziemlich, ich glaube, wenn man das nicht kennt, möchte man rückwärts den Raum wieder verlassen.
Ja, das war im Studium auch, dass es dann auch immer natürlich, in jedem Halbjahr irgendwann auch so Tests gab, wo man zum Rhythmediktee, also zum Rhythmusdiktat musste. Mm. So. Und dann gab es einen Schlagzeugdozenten, den Job van Erven, glaube ich, der das immer gemacht hat. Der saß dann vorne, hat irgendwie geschnipst und hat dir irgendwas vorgesungen und geklopft oder so und du musstest halt mitschreiben. Und dann erinnere ich mich an einmal, da war dann irgendwie so ein Takt Pause und dann hat's ihn irgendwie geritten und er hat mit den Füßen irgendwie so ein Phil des Todes da reingeklopft, so, weißt du? Aber es war so aus Versehen, ne? So irgendwie, es kam halt über ihn und dann ist im Prinzip der ganze Saal irgendwie in Stöhnen oder Lachen ausgebrochen und dann mussten wir abbrechen und nochmal ansetzen. Das ist eine sehr schöne Erinnerung auf jeden Fall.
Prüfung, ANL-Prüfung werde ich auch nie vergessen. So, Leute, ich habe euch das 2 Wochen lang erklärt, wie das heute laufen wird und ab jetzt bitte höchste Konzentration. Und genau, also wo wirklich die letzte Silbe von Konzentration ausgesprochen ist, rollt einem bei der Mitkommilitonen, fällt das Etui runter und so ein Hello Kitty, ein rosaner Hello Kitty Anspitzer rollt einmal quer durch den gesamten Raum und tickt einmal gegen die Heizung, dass so ein Geräusch noch dabei, ne, so. Und natürlich alles liegt irgendwie schon komplett auf dem Boden voll Lachen irgendwie, was war wirklich wie in so einem Comedy-Sketch, so. Und dann sagt er, ja, okay, wir beruhigen uns jetzt wieder so. Dann bitte ab jetzt höchste Konzentration und eine Sekunde später wird über uns irgendwie, fangen der Handwerker an, irgendwie eine Wand aufzustemmen und da mussten wir die Prüfung verschieben. Da kannst du dich natürlich, das kannst du vergessen, ne? Also da musst du schon sehr konzentriert sein bei solchen Angelegenheiten. Das war wirklich komplett hilarious. Ja, das sind so die Momente.
Ja, komm, ich hau noch meine letzten hier raus. Ich habe noch Ed Friedland hat einige gute Lehrbücher geschrieben und Building Walking Baselines ist ein Klassiker. Wie der Titel schon sagt, geht's um die ersten Walking Baselines, aber es sind auch ich sag mal, der harmonische Aufbau, den kannst du auch für jede Pop- oder Rockbasslinie gebrauchen, dass man erstmal mit Grundton, Quinte, Oktave anfängt, ein bisschen Chromatik lernt, die anderen Approach Notes, also dass man den benachbarten Tonleiterton links oder rechts als Anspieler nehmen kann oder die Quinte, was weiß ich. Also ein gutes Werk, um so ein bisschen in Harmonie einzusteigen, welche Töne kann ich eigentlich für eine Basslinie verwenden. Und dieses Walking Bass Ding, dass das ja eigentlich erstmal nur Viertelnoten sind, nimmt natürlich die rhythmische Ebene dann so ein bisschen raus, sodass du dich mehr auf das Harmonische konzentrieren kannst. Das ist ganz schön. Und zum Abschluss noch ein Buch, das ich immer wieder gerne mal spiele. Lass mich nicht lügen, ist da Note oder nur Tabulatur? Ja, Tabulatur ist auch dabei. Grooves for Electric Bass von David Keefe. am Musicians Institute in der Buchreihe erschienen. Da hat mal ein Bekannter in, ich glaube, L.A. studiert und gesagt, hey, die haben da eine coole Buchserie, dann habe ich mir das bestellt. Und es gibt ja viele so Übungsetüden, die irgendwie keinen Spaß machen, wenn man die spielt. So, da wird klar, was du lernen sollst, aber es macht irgendwie keinen Spaß. Und das Buch ist aber irgendwie sehr cool. Da sind coole Playalongs dabei, wo du mitspielen kannst und ja, auch eher, ja, ja, so ein bisschen länger sollte man schon spielen. Also, ne, ihr merkt, wenn ich bei Büchern immer mal wieder die noch rauskrempel und Spaß haben kann, dann genau. Aber es ist, wie gesagt, auch eine Entwicklung über die Jahre, wo ich vielleicht bei manchen Sachen früher den B-Teil noch weggelassen habe, weil da viele Double-Stops kommen und irgendwie man nur beim 12. Bund unterwegs ist, spiele ich den B-Teil dann jetzt mittlerweile auch. Genau, das ist so ein Ding. Und und natürlich musste ich mir auch, weil ich auch so ein bisschen Buchfetischist bin, nach der Inkognito-Folge auch das Inkognito-Basebook kaufen. Das halte ich auch nochmal in die, das ist der letzte Neuzugang und da bin ich gerade hellauf begeistert. Und nicht nur Jacob's Ladder für den Genre, sondern auch hier die in den letzten Tagen irgendwie, in der Kolibri hatte ich eh schon immer im Unterrichtsrepertoire, aber Shine On habe ich gemacht und na, was war das? Erst nach Summer's Ended, genau. Und auch cool. Sehr schöne Basslinien
auf jeden Fall. Also ich muss auch eine Sache sagen, so viele, gerade bei den älteren Lehrbüchern ist es dann oft so, dass dann die Playalongs echt mittlerweile, wenn man das hört, so sind, dass man denkt, ach du meine Güte. So ein bisschen so, wie wenn du ein Computerspiel von vor 20 Jahren spielst, wie du denkst, dass du es in Erinnerung hast. Ja, es sah alles krass und wunderschön aus. Und jetzt bist du natürlich durch den Fortschritt anderes Niveau sozusagen gewohnt und dann guckst du dieses Game an und deine Paradigmen deiner Jugend sind komplett zerstört. Ein bisschen so ist es manchmal mit älteren Lehrmitteln, wo Playalongs auch dabei sind. Gerade bei diesen, ich sag das jetzt mal so, Funktions-Playalongs, die ne so etüdenmäßig gebaut sind in Richtung ein Thema. Da sind jetzt in den letzten Jahren immer wieder mal Lehrwerke erschienen, die das natürlich einfach zeitgemäßer vom Produktionsstandard gemacht haben. Und je nachdem, wie viel man sich dann mit den Stücken an sich beschäftigt, kann das ein Segen sein. Da möchte ich glaube, Walter Grassmann heißt der Kollege aus Österreich. Ich google das jetzt mal eben gerade live. Das fiel mir gerade noch ein. Auch das, ja, Walter Grassmann, Big Band Drumming. Und Big Band Drumming, direkt der Disclaimer hinterher, das ist nichts für Anfänger. Aber wer in diese Thematik einsteigen möchte, der nimmt sich eine der Schulen von Walter Grassmann. Ich habe eine Big Band Drumming-Schule von dem. Das haben wir damals am Drummers Institute gemacht. Das sind Playalongs mit einer echten Big Band aufgenommen. Und zwar top, top, top notch, mit perfekten Notationen, wie sie in Realität dann aussehen, mit Interpretationsschlüsseln, wie machst du Ensemble-Figures, wie machst du Section-Figures und so weiter und so fort. Also das ist echt cooles Zeug in dem Bereich. Dann fällt mir noch ein, ich verwechsel die beiden immer, der eine ist der Jazz-Dude, der andere ist der Country-Rock-Dude, Jim oder John Reilly. Ich glaube, Jim Reilly ist der, den ich meine. Survival Guide for the Modern Drummer, das ist so ein bisschen, geht auch so in diese Groove Essentials Richtung, aber die Playalongs sind deutlich zeitgenössischer produziert. Also da merkst du, ach krass, cool, das ist ein bisschen nicht mehr so viele MIDI-Sounds so, ne? Oder bessere MIDI-Sounds. Und genau, und dann hier, was du noch gesagt hast, Afro-Cuban Drumming von Frank Malaby, glaube ich. Genau, das, wenn man in die Richtung mal reinschnuppern will, ist das so ein absolutes Standardwerk. Da sollte man mal reingucken. Auch nicht ganz einfach natürlich, ne?
Wo du gerade Big Band sagst, möchte ich an dieser Stelle die kostenlose App der WDR Big Band euch ans Herz legen, weil da könnt ihr mit der WDR Big Band spielen, ihr könnt euer Instrument muten, ihr könnt diverse Titel kostenfrei darunter laden, man kann zu allen Instrumenten die Noten sich anzeigen lassen. Ihr könnt quasi die Band selber mixen, wie das klingen soll. Und auch zum Thema Noten lesen. Also die sind mit irgendwie 1 bis 5 Noten oder so Schwierigkeitsgrad. Und Nice and Easy ist so mit einem Stern. Und da sind dann im Prinzip fast nur Viertel und halbe Noten. Und da kann man mit der WDR Big Band losgrooven und ich weiß nicht, also damals war die umsonst, die App und auch die Stücke, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, vermutlich ja.
Ja, WDR klingt ja erstmal noch öffentlich-rechtlich.
Ja, und unbedingt auschecken.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Okay, gut. Ich glaube, die Leute sind erschlagen vom Buchangebot. Ja. Und das waren nur wirklich jeweils eine kleine Auswahl aus die unseren Spitzen Bibliotheken.
Altwerks, ja.
Deswegen sollten wir hier, glaube ich, auch mal einen Cut machen. Ne? Alles klar.
Auf jeden Fall. Und ja, letztendlich ist also ich habe so Zeiten gehabt, da habe ich ganz viele Bücher gekauft, aber nicht so wirklich drin gearbeitet, ne? Und gerade in der heutigen Zeit ist das natürlich noch gefährlicher mit YouTube und ja, alleine was man an Arbeitsmaterialien auch im Internet finden kann und so, und da immer einfach eine ja gesunde Selbstreflexion haben. Dass natürlich, wenn du jetzt irgendwie merkst, dass du wirklich Mist oder das ist vom Niveau gerade nicht meins oder so, dann guckt man mal weiter. Aber wenn man so denkt, ah ja, okay, da sollte ich mal dran arbeiten, ja, dann einfach auch machen und dabei bleiben.
Jedes Buch, in das man öfter als einmal reinguckt, ist ein gutes Buch. So würde ich das formulieren. Und ich kann sagen, dass ich mit allen Büchern, die ich gekauft habe, auch längerfristig gearbeitet habe, mit der Ausnahme von reinen Anfängerbüchern, wo ich geguckt habe, gibt es ein gutes Buch? Also die bin ich schnell durchgegangen sozusagen, um festzustellen, wie kann man bitte nach diesen 2-3 Sachen dann das als nächstes machen? Das kannst du chronologisch niemals in dieser Reihenfolge machen. So, ja. Genau. Obwohl es im Einleitungstext steht, bitte unbedingt in chronologischer Reihenfolge durcharbeiten. Denkst du, ja, cool. Das heißt, ich halte mich jetzt auf diesen 2 Seiten die nächsten 4 Jahre auf. Naja, so ist das. Genau, mit Ausnahme dieser reinen Anfängerbücher kann ich hier von jedem Buch behaupten. Da habe ich auf jeden Fall schon mehr als ein Stündchen rein investiert. Und das zahlt sich immer aus. Buch ist nach wie vor ein tolles Medium. Und ich hoffe, wir konnten euch da so ein bisschen heute den Mund wässrig reden oder vielleicht auch eine Empfehlung geben, die ihr vorher noch gar nichts von gehört habt.
Genau. Und wenn euch noch irgendwie, also wenn du noch das Buch hast, was dich total vorangebracht hat oder was dein absolutes Lieblingsbuch ist, dann schreib uns und dann ja, reichen wir das vielleicht hier mal noch nach oder ergänzen das auf jeden Fall auf der Liste oder irgendwann kommt mal ein Teil 2. Und genau. Ja, dann war's das für heute. Schön, dass du dabei warst. Wenn dir der Podcast gefällt und du was für deinen musikalischen Weg an Inspiration mitnehmen konntest, dann abonniere uns doch, gib uns 5 Sterne auf deiner Lieblingsplattform und erzähl gern den Kollegen und Kolleginnen von Hauptsache Grooved. Und wenn du uns mit einem kleinen kreativen Kaffee im Monat unterstützen willst, dann schau mal auf patreon.com/Hauptsache Grooved vorbei. Und dann gibt es hier auch weiterhin unsere frischen Folgen werbefrei in Zukunft. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bleib dran, bleib laut, schau mal in deine Bücher und vor allen Dingen
Hauptsache Grooved. We'll be right back.